zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit
Christina, hallo!
Und Rosa, hi! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von allen Seiten. Heute in kleinerer Runde. Wir sind halt nur zu zweit. Die Carla hat es leider diesen Monat nicht geschafft. Die ist nämlich busy und lebt ihr Big City Life. Aber ich bin in Münster, ich bin vor Ort und wir machen das seit einem halben Jahr zum ersten Mal hier in Persona. Und es fühlt sich ganz, ganz großartig an.
Ja, es ist voll schön. Endlich wieder ein bisschen Normalität.
Ja, wir sind endlich wieder zusammen. Herrlich, wirklich herrlich. Was auch ganz herrlich war und ganz herrlich spannend, war das Buch, was wir diesen Monat gelesen haben, was Carla uns tatsächlich in die Hand gedrückt hat und jetzt leider nicht mit uns besprechen kann, weil sie es zeitlich nicht geschafft hat. Aber im Geiste ist sie quasi noch immer bei uns, denn wir haben auf ihren Wunsch hin If We Were Villains von Emel Rio gelesen. Oh, was ein Buch. Christina, wie fühlst du dich?
Ja, also ich habe sehr, sehr viel zu sagen über dieses Buch. Es halt sehr nach. Und ich finde es sehr interessant, es mit Rosa zu besprechen, weil ich weiß, dass Rosa ein Dark Academia Girlie ist.
Ich bin ein Dark Academia Girlie durch und durch. Und dieses Buch hat genau den richtigen Spot gehittet, würde ich einfach mal behaupten. Es ist nicht das sommerlichste Buch, würde ich behaupten. Es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen kalt von der Stimmung. Aber es hat mich trotzdem sehr doll berührt. Es wird voll oft mit The Secret History verglichen von Donna Tartt. Das ist ja auch so eins der TikTok-Favorites der letzten Jahre. Ich weiß nicht, hast du das gelesen?
Ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, Carla hat es gelesen. Ach. Aber sie kann uns leider nicht weiterhelfen.
Carla, I wish you were here. Ich habe es tatsächlich mir jetzt runtergeladen als Hörbuch, nachdem ich das Buch, was wir für diese Folge gelesen haben, fertig hatten, direkt runtergeladen, weil ich dachte, ich brauche davon mehr. Und wenn das vergleichbar ist, dann muss ich mir das jetzt reinschieben.
Ja, nice. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man es nicht gelesen hat, weil man dann jetzt die Story irgendwie frischer ist und man nichts Vergleichbares hat. Das ist eigentlich sehr gut.
Ja, so ein bisschen Neuigkeitswert, würde ich mal behaupten. Worum geht es denn eigentlich in dem Buch? Wollen wir mal ganz kurz einen kleinen Abriss machen, bevor wir in unsere Plot- und Pacing-Fragen steigen?
Yes, sehr gerne. Also wir folgen dem Protagonisten Oliver und es startet quasi bei seiner Freilassung aus dem Gefängnis. Also wir sind in der Gegenwart und er erzählt einem Ex-Police-Officer, was eben wirklich vor 10 Jahren passiert ist. Und wir kriegen immer so ein bisschen den Prolog aus der Gegenwart, also auch nicht so häufig, und steigen halt voll in die Geschichte von Oliver und 6 anderen Jugendlichen in einer Schauspielschule ein und finden heraus, warum eine Person von diesen 7 in den Knast musste.
Ja, bevor wir jetzt in die Plot- und Pacing-Fragen einsteigen, wollen wir uns vielleicht erstmal was zur Autorin anhören?
Net to know.
Emel Rio schlüpft schon ihr ganzes Leben von einer Rolle in die nächste. In ihrer Goodreads-Bio zeigt sich ihre Figurenentwicklung. Jetzt ist sie Autorin, doch davor war sie Schauspielerin und noch davor ein kompletter Shakespeare-Nerd. Sie schnupperte über 10 Jahre als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Theaterluft und hat am Londoner King's College einen Master in Shakespeare Studies erworben. Die junge Schriftstellerin veröffentlicht in diesem Jahr ihr 4. Buch. If We Were Villains, wenn aus Freunden Feinde werden, ist ihr Debütroman und nach 8 Jahren schon ein wenig verstaubt. Oder etwa nicht? Die Dark Academia Story folgt 7 Schauspielstudierenden in ihr abgelegenes Elite-College an einem dunklen See. Zwischen Shakespeare-Zitaten und großen Gefühlen baut sich ein Konflikt auf, den die 7 selbst nicht stoppen können. Dabei fühlen sie sich eigentlich wie Geschwister. Rio lässt in diesem Mystery-Buch ihre Schauspielexpertise mit unglaublichem Detail glänzen. Und sie zeigt, wie sehr sich Schauspielen in ihren Figuren verlieren können.
Ja, es ist also ein Dark Academia-Buch der Extraklasse. Es ist wirklich vom Vibe her sehr besonders, würde ich sagen. Und Wie wir eben schon gehört haben, folgen wir diesen Schauspielstudierenden an ihr Elite-College. Und es dreht sich alles um Shakespeare und seine Werke. Das Buch an sich ist selber auch in so verschiedene Akte aufgeteilt und man hat immer wieder so Einschübe von ja, Theaterstücken und irgendwie so diesen Zitaten aus Shakespeare-Werken und so. Wie hat dir das so von der Länge gefallen? Wie hat dir das vom Pacing gefallen? War das was dich abgeholt hat?
Also ich muss sagen, an sich so Shakespeare-Zitate, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich weiß, Rosa kann damit mehr anfangen. Sie hat was in die Richtung studiert und ihren Bachelor gemacht. Das heißt, wir haben ein bisschen, vielleicht einen kleinen Shakespeare-Nerd hier dabei. Das ist vielleicht ganz hilfreich. Ich fand es auf jeden Fall hindernd für den Lesefluss, wenn man Shakespeare nicht kennt und liebt. Aber es hat mich halt letztendlich nicht in meinem Judgment gestört, glaube ich. So viel kann ich sagen.
Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe Englisch studiert und mit einem literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt da befasst man sich viel mit Shakespeare und man liest viel auch so diese etwas älteren englischen Texte. Also ich weiß nicht, hast du es auf Englisch gelesen oder auf Deutsch?
Ja, auf Englisch, genau. Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, würde ich sagen. Muss man sich ein bisschen drauf einlassen können, weil das eben nicht so super easy ist vom Sprachverständnis her. Aber ja, die Geschichte folgt so dieser ganz klassischen Dramastruktur des elisabethanischen Theaters, also so dieses Fünfakte, Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt, bla bla bla, so. Also man ist so sehr an diesen klassischen Strukturen orientiert und ich glaube, das muss man mögen oder sich zumindest ein bisschen darauf einlassen können. Ich fand es aber ganz hilfreich, dass zwischen diese Akte immer so ein Prolog eingeschoben wurde aus der Gegenwartsperspektive. Also man hat quasi in den Akten selber so Flashbacks zu den Geschehnissen aus der Studienzeit der Gruppe, die wir verfolgen und dann immer so Einschübe, die die Gegenwart widerspiegeln.
Und das Buch ist halt sehr lang, muss man auch sagen, 386 Seiten, hat mein Kindle gesagt. Eigentlich, was dem Pacing sehr, sehr gut tut, ist, dass die Szenen, die in den Akten sind, sind super kurz. Also ich habe am Anfang richtig viele Seiten schon hinter mich gebracht beim Lesen, einfach weil die Kapitellänge halt eigentlich super dankbar ist. Und das finde ich immer richtig nice zum Lesen.
Mhm. Hattest du das Gefühl, dass du so grundsätzlich gut durchgekommen bist oder musstest du dich so ein bisschen durchkämpfen?
Boah, ich glaube, es ist schon ein Buch, wo nicht immer an jedem Punkt super flottes Pacing ist. Aber ich habe es schon sehr gerne gelesen. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren über das Pacing.
Okay, und das glaube ich, jetzt einzige von uns schon sehr früh damit angefangen. Hat dir das so in der Leseerfahrung, meinst du, das hat dir so ein bisschen Steine in den Weg gelegt?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, ich habe es wirklich vor 2 Monaten schon angefangen, aber habe auch zwischendrin anderes gelesen. Bin aber immer richtig gerne zu dem Buch zurückgekommen. Also eigentlich spricht es, ich kann nur Gutes sagen, es spricht dafür.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem guten Buch. Ich habe das komplett gebinged. Das ist selbst verschuldet. Ich hatte noch andere Bücher auf meinem Nachttisch liegen und habe es irgendwie mit der Zeit vercheckt und war dann auf einmal so, oh, jetzt aber mal hurtig. Und ich kann das ganz gut, so Bücher so wegbingen, auch wenn das nicht empfehlenswert ist. aber mir ist es bei diesem Buch extrem leicht gefallen. Also ich habe das gerne an einem Stück gelesen und ich war eigentlich auch ein bisschen froh, dass ich mir so eine Zugfahrt genommen habe, wo ich wusste, okay, so ich mache nichts anderes, ich baller das jetzt durch und ich war sehr dankbar dafür, weil ich glaube, ich hätte es eh nicht weglegen können. Und ich fand, das Pacing hat sich da so sehr gut durch die Länge gezogen. Also dafür, dass es, wie du gesagt hast, schon ein recht umfangreiches Werk ist, fand ich, hat es trotzdem irgendwie das so oder mich so am Ball gehalten. Und das, ja, spricht auf jeden Fall für die Geschichte. Was auch für die Geschichte spricht, sind die sehr starken Charaktere, die wir kennenlernen. Wir haben eben schon gehört, wir folgen dieser Schauspielgruppe oder dieser Gruppe an Studierenden. Das sind 7 Leute. Und ich würde dir einfach mal das Zepter überreichen, den Protagonisten vorzustellen, wenn du magst.
Ja, sehr gerne. Also erstmal 7, voll die krumme Zahl, schon direkt. Irgendwie ist das Buch einfach different, weiß ich nicht. Ja, aber wir folgen Oliver. Oliver ist eine sehr interessante Person. Am Anfang dachte ich, ist er ein wenig flach, ist er ein wenig der typische gute Held. Aber er hat doch viele Dimensionen. in sich. Er ist schon der typische gutherzige und bescheidene Protagonist. Ein Zitat aus dem Buch. Er wurde beschrieben als the kindest, most generous actor, makes every scene he is in about everyone else on stage. Also er ist irgendwie schon in der Freundesgruppe sehr, hat immer ein Herz für andere. Er spielt auch immer nur die Nebenfiguren und auch häufig irgendwie von seinem besten Freund und ist an sich, sagt er auch immer über sich selber, er ist unauffällig, er ist unperfekt. Eigentlich gibt es nichts an ihm, was man so krass mögen kann. Aber irgendwie mögen ihn ja doch am Ende schon viele Leute. Das war schon sehr klischeehaft ein bisschen. Und er hat wirklich eine völlige Leidenschaft für Shakespeare. Also irgendwie in seiner Familie war das gar nicht etabliert. Und er hat in seinem Kinderzimmer immer die Bücher durchgewälzt. Ja, und er ist sehr lovable, finde ich.
Voll. Also ich finde dieses, was du gerade meintest, es gibt eigentlich gar nicht so viel, was man an ihm lieben kann. Und trotzdem lieben ihn alle. Es ist so sehr seine eigene Perspektive. Also er ist so sehr fest davon überzeugt, dass er am wenigsten Talent hat und eigentlich am wenigsten gut aussieht und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie er in diese Gruppe passt. Und alle anderen sagen so, das stimmt halt nicht. So, der hat halt einen ganz festen Platz in der Dynamik. Und ja, dieser Shakespeare-Tick, den die alle haben, das finde ich super spannend. Da gibt es einfach ein Wort für, was auch im Buch öfter vorgekommen, was ich auch googeln musste, um ehrlich zu sein.
Ich auch.
Also ja. Die Bardolatrie. Das ist die übermäßige Verehrung von Shakespeare. Und das fand ich irgendwie herrlich. Das sind alles richtige Cracks, was das angeht. Genau. Und ich würde einfach mal weitermachen mit dem nächsten Charakter aus der Gruppe, und zwar Meredith. Meredith ist so das ganz typische Sexsymbol. Das ist so eine super hypersexualisierte Frau, die immer nur so femme fatale Rollen bekommt. Und irgendwie alle sind so ein bisschen in sie verliebt, ob sie wollen oder nicht. Und sie ist sich der Tatsache auch sehr bewusst und nutzt es irgendwie so zu ihrem eigenen Vorteil. Und gleichzeitig sagt sie, weiß sie gar nicht, ob sie davon abgesehen irgendwas für sich, also für sie spricht. So. Also sie fühlt sich ja sehr oft darauf reduziert. Sie ist total stark und sehr entschlossen. Sie ist so schlagfertig und sie ist mit Richard zusammen. Das Paar hat einfach den Shipping-Namen Meredith. Weiß ich nicht. Ne? Weiß ich nicht, ob das hätte sein müssen, aber okay.
Ja, Meredith ist auch die einzige Person, die ich doch auch sehr klischeehaft fand. So wie sie konstruiert wurde, einfach weil sie so crazy hypersexualisiert wird. So, man hätte es auch, also so da dachte ich mir bei der zu der Autorin, du hättest auch ein bisschen runterfahren können. So, du musst nicht hinschreiben ins Buch, jeder Mann hat eklige Gedanken über sie. Chill.
Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen drüber. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das haben ja alle von diesen Charakteren so, dass die halt so sehr theaterhaft überkarikatiert sind. Also so sehr stark überzeichnet quasi. Mhm. Und bei Meredith ist es halt so, dass es mir auch ein bisschen unangenehm war. Also wo ich mir dachte, Girl, die könnte auch ein bisschen mehr Tiefe haben.
Ja, das stimmt. Und ihr Freund Richard ist vielleicht auch ein wandelndes Klischee. Er hat nämlich ein unglaublich aufgeblasenes Ego. Er kriegt auch immer die Hauptrollen und die stärkeren Rollen und macht es aber anscheinend ja auch sehr gut, sagt aber auch selber, dass sein Ego ihn ein bisschen unberechenbar macht. Und das finden wir in der Geschichte auch heraus.
Ja, er ist so voll der Hühne. Er ist so riesig, wunderschön, nach außen hin super stark und so der geborene Anführer quasi. Im Gegensatz zu James. James ist der beste Freund von Oliver, also auch sein Schlafzimmer-Mitbewohner. Also die teilen sich ein Bedroom. Und der ist klein und zierlich, aber irgendwie so der Pretty Boy aus der Gruppe. Er ist so, scheint so der perfekte, liebe Junge von nebenan zu sein und spielt immer so die gutherzigen Helden in den Stücken. Er ist so auf den ersten Blick super lieb und genau, ist halt quasi unzertrennlich mit Oliver. Die beiden stehen sich super nah und die haben auch eine sehr interessante Dynamik, würde ich sagen.
Ja, und eine Person, die irgendwie sehr auch doch sehr vielschichtig war Philippa, beziehungsweise Pip wird sie mit Spitznamen genannt. Zu ihr habe ich irgendwie voll viel zu sagen. Sie wurde die ganze Zeit so, sie war das typische Girl, die auch immer die Männerrollen bekommt. Das heißt, sie hatte so einen androgynen Touch, aber ich wusste nicht, ob sie das überhaupt so vertritt oder ob ihr das einfach immer zugeschrieben wird. Das tat mir irgendwie auch voll leid, weil so, lasst sie doch einfach mal. Naja, sie lässt sich irgendwie schlecht in eine Kategorie einteilen und bekommt halt immer die kleineren Rollen. Und sie ist eine sehr stille Seele, aber auch sehr gute Seele, weil man merkt, dass sie auch sehr viel für die anderen tut im Laufe der Geschichte. Und tut es halt einfach in Stille, ist aber immer da.
Weil sie ist ein bisschen so das Mysterium aus der Gruppe. Also sie hat so eine super unbekannte Vergangenheit und sie redet da super ungern drüber und alle respektieren das so, dass sie da irgendwie nicht drüber sprechen möchte und niemand weiß, wo sie herkommt und so. Und es gibt so eine Stelle, wo der Protagonist oder der Erzähler sagt, alle vergessen Philippa in dieser Geschichte. Und am Ende wünschen sie sich, sie hätten es nicht getan. Weil sie halt, obwohl sie so unscheinbar ist und irgendwie so im Hintergrund verschwindet, halt doch eine total tragende Rolle einnimmt in der Geschichte und in der Dynamik, auch in der Freundesgruppe.
Voll. Wen ich nicht so, also Philippa war mit einer meiner Favorites, aber wen ich nicht so crazy tragend fand für die Gruppe, war Alexander. Er ist halt, seine Rolle ist halt literally, dass er immer Gras dabei hat und immer kifft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so seine Art, für die Gruppe da zu sein. Ganz groß jetzt in Anführungsstrichen. Aber er ist halt dann immer da, um mit den anderen einzurauchen und auch viel mit Oliver. Und so kommt da so ein bisschen die Dynamik raus, er als Kumpel. Genau, aber an sich geht es ihm, glaube ich, auch echt nicht so gut. Und Drogen sind halt so sein Ding. Und er ist auch sehr kühl. Ich konnte ihn nicht so ganz einschätzen.
Ja, er ist so voll der direkte Typ. Er sagt zu Leuten ins Gesicht, was sie hören müssen, auch wenn sie es nicht hören wollen. Und es passt auch so dazu, dass er immer den Bösewicht spielt. Also er ist so lanky und dürr und hat irgendwie so ein spitzes Gesicht und so. Und dadurch bekommt er halt auch immer diese Bösewicht-Rollen zugesprochen, weil ihm das irgendwie so zu Gesicht steht. Und gleichzeitig passt es eben auch zu seiner Persönlichkeit. Das fand ich irgendwie so sehr einfach, bei ihm zu kategorisieren, während ich das bei Ren, der letzten Person aus der Gruppe, irgendwie super schwierig fand, weil sie war so ein bisschen the girl next door, irgendwie so eine zierliche, unscheinbare, aber hübsche, die irgendwie, ja, ne, nicht so richtig auffällig ist, aber halt irgendwie so die süßeren Rollen bekommt. Sie wirkt so super fragil und ist auch der verwandt mit Richard oder so, also die Cousine. Von Richard. Genau, und ja, ich würde sagen, sie trägt jetzt nicht so super krass zu der Dynamik dabei, außer dass sie so ein bisschen den Beschützerinstinkt in den Leuten auslöst, aus den Leuten herauskitzelt. So.
Voll, und sie war halt so crazy typisches Gegenstück von James und da habe ich mich auch gefragt, muss das sein, dass ihr so, naja, aber ich glaube, es war auch wichtig, dass sie einfach ein Familienmitglied von Richard ist für die Allgemeindynamik und ja, das wird im Laufe der Geschichte noch spannend.
Voll. Ich glaube, also ganz kurz zum Abschluss noch, es gibt noch den Cop, der quasi die Projektionsfläche dieser Geschichte ist, der die Geschichte quasi erzählt bekommt. So, der ist irgendwie, ja, nicht so super wichtig, würde ich sagen. Also dem ist halt so ein alter Polizist, der jetzt in Ruhestand geht und nochmal ein letztes Mal verstehen möchte, wie dieser Fall, den wir hier besprechen, eigentlich tatsächlich, wie der sich lösen lässt. So, und ich habe gerade schon so ein bisschen rausgehört, diese übertriebene, überzeichnete Art der Charaktere ist ja so ein bisschen, vielleicht nicht aufgestoßen, aber also du hattest da, glaube ich, gerade so ein bisschen eine kritischere Perspektive als ich, weil sich das für mich sehr doll nach Theater angefühlt hat. Also nicht nur nach Theaterkindern, die Theater Kids, die so ein bisschen Stereotyp irgendwie laut und da und sehr in ihre Persönlichkeit aufgehen, sondern eben auch als Teil des Werks, als Teil der Geschichte, als Teil des Theaterstücks, was ja hier irgendwie in diesem Drama halt so diese Parallelen zieht zu diesen klassischen Dramastrukturen, dass man eben so sehr genaue Rollen und sehr genaue Zuschreibungen pro Person hat. Und deswegen sind die halt nicht eindimensional, aber so sehr klischeehaft irgendwie. Zumindest kam mir das so vor. Ich weiß nicht, ob sich das so, hat dich das so richtig gestört oder hast du nur zwischendurch mal so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen?
Es hat mich eben nicht gestört, weil ich glaube, du würdest das über mich wissen oder vielleicht auch ein paar, irgendwer anders. Ich mag ja ein Buch nicht, sobald es zu klischeehaft ist. Und ich mochte alle Figuren. Mhm. Also hat es diese Grenze nicht überschritten. Und es war doch auch sehr viel Detailreichtum dabei, so wie die Figuren sich verhalten haben. Und dadurch war ich sehr, it had me in a chokehold.
Ich glaube, wir können noch ganz kurz, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, einmal erklären, wieso das Setting ist. Weil ich finde, das ist super wichtig für die Geschichte. Das lebt total von dieser Atmosphäre, das Buch. Weil das College, das Dellinger College, an dem die Geschichte spielt, ja, einfach so super eerie, gruselig und irgendwie so sehr einprägsam beschrieben wird. Möchtest du da vielleicht einmal einen kleinen Abriss zu machen?
Ja, ich fand es doch auch, dass es ein sehr schöner Ort aber auch war. Also Dark Academia ja, aber auch irgendwie sehr schön. Ich kann verstehen, warum alle Theater Kids da so gerne hingehen. Es gab nämlich basically irgendwie so eine Art Schloss auf jeden Fall. Es hat ein bisschen Hogwarts-Vibes gegeben auf jeden Fall. Irgendwie Oliver und James haben auch im Turmzimmer gewohnt und so. Also all diese Vibes. Es gab eine große Dining Hall, Bibliothek. Alles, was ein Dark Academia-Fan braucht. Und das Ganze hat auf einen dunklen See rausgeguckt. Es gab eine eigene designte Theaterhalle und irgendwie auch so ein Restaurant, Cocktailbar, whatever, wo die sich immer versammelt haben. Und ein Bootshaus, einen Strand, wo auch Aufführungen gemacht wurden. Also am Setting wurde nicht gespart.
Also super weitläufiges Grundstück und mit Wald und keine Ahnung was, Wald und Wiese und halt so alte Gebäude. Dazu muss man sagen, das ist halt ein super elitäres College, es ist super teuer, da hinzugehen, da kommen nur die Besten hin. Und es ist auch nicht so richtig akademisch etabliert. Also wenn man den Abschluss von diesem College bringt einem jetzt nicht unbedingt auf dem Papier so richtig was, sondern halt in der Szene, wo die Leute irgendwie Bescheid wissen. Und ich fand das super spannend. In einem Zitat aus dem Buch sagen die so, das war gar nicht unbedingt so eine akademische Institution, sondern mehr so eine Art Kult. Wir waren Teil von einer irgendwie gruseligen, verrückten Religion und alles konnte irgendwie aufgrund von diesen sehr starken Überzeugungen so gerechtfertigt werden. Und an einer Stelle sagt der Protagonist so, were we bewitched, brainwashed? Perhaps. Also es ist so, es geht so ganz, ganz nah an die Personen ran, was in dieser Schule passiert. Und das ist teilweise auch super grenzüberschreitend, was da passiert. Also es ist so, wie viel kann man eigentlich für eine Kunst aufgeben? Und die Leute, die halt in dieser Gruppe sind, sind halt bereit, alles dafür aufzugeben. Also für ihre Liebe zum Schauspiel, aber auch für ihre Liebe zu Shakespeare und zu diesen Werken sind sie bereit, halt sich komplett zu offenbaren. Und da werden halt persönlicher Space und persönliche Grenzen einfach komplett ignoriert. Ich weiß nicht, was hast du gedacht, als du diese Sachen gelesen hast?
Ja, ich glaube, diese Gefahr, die vielleicht von dem College und von diesem Kult ausgeht und die sich vielleicht auf Oliver und die anderen auswirkt, geht aber auch kommt voll von denen selber. Also durch diese Leidenschaft und diese Praxis in der Schauspielerei, weil ich finde, es hat so zwei Seiten, weil wenn du dann auch, keine Ahnung, Gwendolyn, eine Lehrerin kennst, da gibt es sowieso irgendwie nur so drei Lehrer und Lehrerinnen und sie ist so voll die Hippie-Tante. Also ich weiß nicht so, ich finde, die Lehrer pushen die auch total und es ist auch total grenzwertig, aber ich habe das Gefühl, dass diese Gefahr, die immer noch selber aufgemacht haben, so das Problem müsste eigentlich nicht diese Schule sein, so ihr pusht euch schon irgendwie selbst und ja, aber ich fand es trotzdem sehr bezeichnend, wie dann eben auch Gwendolyn in ihrer im Persönlichkeitsunterricht halt wirklich auch die Jugendlichen zwingt, so ihre völligen Unsicherheiten zu offenbaren und sozusagen, was sie total schlimm an sich finden, aber auch was sie total toll an sich finden. Und da wird total mit persönlichen Grenzen und Ego gespielt. Und ja, man kann auf jeden Fall von Anfang an so ein bisschen nachvollziehen, warum sich vielleicht diese Theater-Kids so crazy in dieser Praxis verlieren.
Voll, ich glaube, also das zwei Sachen. Erstmal ist der Druck, der auf diesen Studierenden irgendwie herrscht, enorm. Diese Schule hat so eine Art so Cut-Off-Prinzip. Das heißt, du wirst am Ende des Jahres einfach rausgeschmissen, wenn du nicht gut genug bist. Und die sind jetzt im letzten Semester und die haben es quasi jetzt endlich geschafft und steuern auf ihren Abschluss zu und so. Der Druck ist enorm. Und man merkt das halt einfach in dieser Gruppe, sind alle ein bisschen loco, weil die halt quasi so ein bisschen anfangen, darunter zu brechen unter dem, was da gerade so auf denen lastet. Und zum Thema, diese Grenzen werden so abgebaut und eingerissen in diesem komischen Persönlichkeitsunterricht, den sie da haben. Also da müssen sie sich wirklich emotional ausziehen voreinander und alles blank legen. Und da wird auf der einen Seite klar deutlich, wie weit diese Kunstform für die geht und wie weit das auch mit ihnen als Person quasi verschmilzt. Und gleichzeitig wird auch klar, wie diese Dynamik in der Gruppe eigentlich, wie tief die geht, weil die halt wenig bis keine Hemmungen haben, vor dieser Gruppe wirklich ihre innersten Gefühle und ihre innersten Unsicherheiten irgendwie so auf den Tisch zu hauen. Und das, dadurch wird so total offensichtlich, wie eng die miteinander sind und wie krass es auch zusammenschweißt, 4 Jahre lang durch diese Tortur von dieser Schule zu gehen.
Und ich habe mich auch gefragt, sind die wirklich so befreundet, so aus eigenen Stücken heraus? Oder ist das halt einfach was, was so dadurch, dass sie sich halt wirklich emotional ausziehen mussten, dass es sich einfach herstellt? Finde ich auch total interessant. Also so auch die Grenzen zwischen lockerer Freundschaft und Familie und einfach auch gezwungenen engen Verhältnissen, es verschwimmt halt auch total auf dieser Schule.
Und weil jede Person so eine gewisse Notwendigkeit hat oder ihre Existenz in der Gruppe, weil jeder eine bestimmte Rolle in den jeweiligen Theaterstücken einnehmen kann und muss, wird offensichtlich, wie doll die sich gegenseitig brauchen, quasi damit sie ihrer Kunst nachgehen können. Und deswegen besteht diese Gruppe, also wahrscheinlich würde ich jetzt mal so sagen, würde jetzt nicht bestehen, wenn sie nicht unter diesen Umständen so gezwungen wären, miteinander abzuhängen, weil die eben sehr unterschiedlich sind und außerhalb von diesem Shakespeare-Wahn, dem sie da verfallen sind, vielleicht gar nicht unbedingt sich so richtig gut verstehen. Aber ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurück. Ich würde sagen, hast du noch irgendwie abschließende Worte oder wollen wir in den Spoiler-Teil?
Sehr gerne in den Spoiler-Teil.
Okay, ja, hallo und herzlich willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Wir sind jetzt im Spoiler-Teil, also falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, schaltet ab und kommt später gerne wieder, weil wir nehmen jetzt hier kein Blatt mehr vor dem Mund. Oh my God, where do we even start? Also dieses Buch hat mich wirklich auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen gefoltert, emotional. Ich habe wirklich dicke, dicke Tränen verdrückt. Genau, wir haben eben schon so ein bisschen etabliert, die Studierenden sind auf dem besten Wege, ihr Studium zu beenden und diese sehr enge Freundesgruppe bricht und bröckelt langsam unter dem Druck, dass quasi der auch von den Studien quasi ausgeht.
Und die Emotionen schaukeln sich total hoch. Also wir haben ja gerade schon gesagt, die Rollen im echten Leben verschwimmen so langsam mit den Rollen in den Theaterstücken. Und mit diesen gestauten Emotionen kommen da halt auf einmal Sachen raus. Vor allem bei unserem Ego-Probleminhaber Richard. Denn es wird das Stück Macbeth inszeniert an Halloween auf dem Strand am Lake. Also auf jeden Fall, wie gesagt, Dark Academia-Liebhaber, hier habt ihr es. Und Richard verschwimmt halt so crazy mit seiner Ego-Rolle, dass er halt James einfach unter Wasser döppt in einem, in einem Lauf der Konflikte, die sich da abends abspielen. Und ich muss sagen, persönlich, dass Richard so der Bad Guy ist, fand ich sehr vorhersehbar. Also es war schon absehbar, dass da irgendwie Konflikte kommen und dass er so ein bisschen das schwarze Schaf in der Gruppe ist. Wie fandest du das?
Ich glaube, das wird sehr schnell deutlich, dadurch, dass man halt anhand von den Rollen, die er so spielt, es wird so etabliert, dass er quasi so diese sehr starke Persönlichkeit hat und sich immer weniger davon abgrenzen kann. Ich glaube, das ist so der springende Punkt an der ganzen Geschichte, dass sie halt immer mehr die Privatpersonen und die Rollen, die sie spielen, immer mehr vermischen und die Konflikte, die quasi auf der Theaterbühne stattfinden, nicht mehr vom persönlichen Leben trennen können. Und da wird halt so die Bedeutsamkeit von diesen Theaterrollen, die denen so zugesprochen werden im Casting, irgendwie nochmal so sehr deutlich. Ich muss sagen, ich fand es auch super spannend, dass wir so rückblickend einen Kriminalfall aufdecken aus der Position von der oder aus der Perspektive von der Person, die dafür gesessen hat. Und eigentlich wissen wir aber, das war gar nicht so unbedingt zu Recht. Also es wird so von Anfang an deutlich, Oliver ist vielleicht zu Unrecht inhaftiert gewesen. Und das fand ich irgendwie super spannend, weil ich die ganze Zeit einfach darauf versucht habe, so zu verstehen, wie wir an diesen Punkt gekommen sind. Wie kann es sein, dass jemand 10 Jahre im Gefängnis ist und eigentlich gar nichts unbedingt dafür konnte, so. Und zur Schuldfrage kommen wir auf jeden Fall später nochmal zurück. Aber irgendwie so dieser Überbau von wir lernen diese sehr jungen Leute kennen, die alle in so einer sehr emotional prekären Situation sich befinden, wo sich die Emotionen immer weiter zuspitzen. Und eigentlich wissen wir, dass das Outcome irgendwie so super dramatisch sein muss.
Und ich fand es total genial von der Autorin gemacht. Also Rio hat die ganze Zeit, dadurch, dass die ja auch schon Theaterstücke spielen und so, die ganze Zeit so gruselige Elemente reingestreut. Also zum Beispiel bei Macbeth wird halt Oliver mit so einem Bottich Fake-Blut übergossen. Und da hat es mir schon so ein bisschen gegrummelt im Magen, weil man wusste ja die ganze Zeit, entweder irgendwer stirbt oder irgendwer hat es halt auch einfach begangen. Und man hat diese Figuren schon voll geliebt, aber man wusste halt auch so, es wird noch alles bergab gehen. Und ja, irgendwann später im Buch sagt auch Oliver selber so, Shakespeare war auch nur so gut, weil man immer noch dachte, es geht gut aus, aber dann geht es nicht gut aus. Und das hatte man die ganze Zeit im Buch. Also voll die Balance zwischen, oh, ich liebe diese Geschichte voll und oh Gott, das wird noch voll bergab gehen.
Ja, so diese Grausamkeit, die halt in den Stücken irgendwie wiedergespiegelt wird, so suppt so langsam in deren reales Leben über. Und das ist so diese komplette Vermischung von Kunst und Persönlichkeit und wie weit gibt man sich eigentlich für diese Kunst auf, treibt quasi immer nicht nur den Plot voran, sondern auch die Charakterentwicklung. Und das ist irgendwie super spannend. Und was ich auch sagen muss, gerade wo du diese Szene am Strand da ansprichst, die Art und Weise, wie beschrieben wurde, wie diese Theaterstücke quasi vorgeführt werden, diese Aufführungen davon, waren so super absurd. Also ich finde, das hatte so einen Ekstase, fast schon so Drogenrausch-Vibe, weil dann irgendwie so niemand so richtig wusste, was gerade passiert. Und dann waren viele Überraschungselemente auch für die Schauspielenden dabei und so. Und diese Aktion mit dem Blut, mit dem Fake-Blut, keiner wusste, was passiert. So, und Oliver wird da so reingeschmissen und dann steht er da und ist von oben bis unten in Blut eingehüllt. Und irgendwie so, ist er so für die Lesenden, aber auch für die Charaktere irgendwie sehr unvorhersehbar und so sehr, wie so eine Art Rausch. Und das finde ich irgendwie, hat sie wirklich, also die Autorin wirklich wahnsinnig gut gemacht. Weil so ein Theaterstück in einem Theaterstück oder in einem Buch auch nach hinten losgehen kann, würde ich sagen. Aber hier finde ich, hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut funktioniert.
Ja, und so langsam rollen die Ereignisse so voran, denn es wird dann ein neues Stück inszeniert, nämlich Cäsar, wo ich auch schon dachte, oh, that does not sound very, very happy. Es ist nämlich ja auch das Jahr der Tragödien. Das fand ich auch so bezeichnend, als es am Anfang gesagt wurde. Und Richard bekommt natürlich die Hauptrolle in Cäsar. Und so langsam wird halt deutlich, dass Richard einfach sich auch auf der Bühne nicht mehr im Griff hat. Und es gibt auch immer Kampfszenen, die haben auch Kampftraining. Und er wird halt total übergriffig. Er verletzt auch Meredith, die ja auch seine Freundin ist oder halt manchmal pausierte Freundin. Und Pip schubst er auf eine Treppe. Und irgendwann bemerkt auch Oliver, dass James halt einfach komplett blaue Flecken von den Kampfszenen hat. Ohne dass es irgendwie jemand mitbekommen hat und nur Oliver. Und alle werden halt irgendwie so von ihm unterschwellig misshandelt, aber sie wollen es halt auch nicht melden, weil sie diese Gruppendynamik sich auch gar nicht trauen zu stören und sie wollen Richard jetzt gar nicht verpetzen, weil sie auch Angst vor ihm haben. Also konnte ich ein bisschen verstehen. Ein bisschen dachte ich mir auch so, come on, ihr hättet da ja auch einfach eigentlich die Polizei oder so alarmieren können. Ich weiß nicht.
Ja, es wäre auf jeden Fall einiges besser gelaufen, wenn irgendwie diese Gruppe sich so ein bisschen aus ihren Zwängen hätte lösen können. Ja, haben sie noch nicht gemacht. Ist nicht so gut ausgegangen, würde ich einfach mal behaupten. Aber Richard hat eben auch diese anführende Rolle in der Gruppe und ich glaube, das kann schon auch dazu führen, dass man sich da vielleicht nicht so richtig traut und niemand ist sich so ganz sicher, was eigentlich abgeht. Also warum der auf einmal so merkwürdig gewalttätig wird und warum der offensichtlich immer mehr so diese Persönlichkeitsvermischung mit seinen Rollen hat und diese Konflikte, die halt gerade in diesem Cäsar-Stück, der ja am Ende, Spoiler, wer die Geschichte von Cäsar nicht kennt, aber der wird ja am Ende umgebracht und halt hintergangen von seinen Freunden und Vertrauten, also Cäsar in dem Theaterstück so, und Richard nimmt halt diese Rolle ein und projiziert quasi die Emotionen seiner Theaterrolle auf sein tatsächliches Umfeld. Und dadurch steigert sich das halt so ins Unermessliche. Und niemand will ihn so richtig dafür, für seine Method-Acting-Strategie da so richtig an Pranger stellen. Aber also, so, das ist halt einfach körperliche Misshandlung, was da abgeht. Und die Lehrkräfte oder Lehrpersonen schreiten nur so mäßig ein, würde ich sagen.
Ja, und es artet dann ja auch völlig aus. Die haben ja immer so eine nette Afterparty nach den Stücken, die aufgeführt werden. Wirkt alles eigentlich auch ganz cool. Wollte ich irgendwie auch teilnehmen, aber dann halt doch nicht. Denn der Konflikt ist ganz schön ausgeartet zwischen Meredith und Richard, die dann auch eben nicht mehr ein Paar sind. Irgendwie, er wird auch wieder körperlich handgreiflich und verschwindet dann. Und geht sich besaufen. Komischerweise geht Meredith dann auf Oliver zu, was so ein völlig neuer Plotpoint ist und ein neues Pairing. Und die schlafen halt auch miteinander. Was Richard auch noch mitbekommt und an der Tür halt völlig ausrastet. Also halt auch total gruselig ruft, ich bring dich um, Oliver, ich bring dich um. Sehr viele Emotionen. Weiß ich auch nicht, ob das hätte sein müssen alles. Und genau, Richard verschwindet irgendwie, Oliver bleibt bei Meredith und es ist eine sehr komische Nacht. Oliver trifft irgendwie noch James im Bad nachts, der irgendwie nachts duschen ist, so. Und Oliver wird dann am nächsten Morgen geweckt von Pip und Pip sagt, komm runter, es ist was Komisches passiert. Und Oliver und Meredith gehen zum See. Und alle treffen sich am Lake, aber halt eben nicht alle. Es stehen 6 an diesem See und Richard schwimmt halt einfach in diesem dunklen See drin, in der Morgendämmerung. Und war es vorhersehbar? Vielleicht, denn Cäsar wurde inszeniert. Ich fand es tatsächlich von Anfang an sehr vorhersehbar, das, was mit Richard passiert. Aber es ist schon in einer sehr grausamen Form passiert. At some point wird halt auch klar, dass er noch nicht ganz tot ist.
Ja. Und also der schwimmt da so leblos rum und bewegt sich irgendwie nicht, ist umgeben vom Blut und auf einmal fängt er so an zu gurgeln und sich zu bewegen und dann steht da diese Freundesgruppe rum, alle total schockiert, ne, und sind so, oh mein Gott, der lebt noch, was tun wir jetzt? Und James ist quasi drauf und dran, ins Wasser zu springen und ihn da rauszuholen.
Ich fand es total shocking, weil James war der Einzige.
Ja.
Mein Instinkt, also ich weiß, ich war ja nicht einer der Figuren, ne? Aber mein Instinkt war auch so, probiert doch, dem zu helfen. Ich konnte so relaten mit James. Und die anderen waren, naja, erzähl du vielleicht mal weiter. Ich steigere mich hier auch schon wieder rein.
Ich glaube halt dieses Zögern, dass die anderen Leute sich irgendwie aus der Gruppe sich irgendwie nicht so bereit erklärt haben, sich da so da irgendwie Hilfe zu leisten, stammt auch so ein bisschen davon, dass die halt alle einfach echt den Kaffee auf hatten mit Richard. Also der war, wie gesagt, echt über den ganzen Zeitraum hinweg zu allen echt super scheiße gewesen und gerade nach dieser super eskalativen Aggression vom Vorabend, wo alle irgendwie auf die, so natürlich auch total besoffen und keine Ahnung, also sie waren auch von dieser Party alle irgendwie noch so ein bisschen lediert, aber ich glaube, dass er da das so nachgeschwungen hat. Und trotzdem, ja, safe. Also natürlich leistet man erste Hilfe. Oliver hatte auch so ein bisschen das Bedürfnis, das zu machen, aber war irgendwie ja auch eher besorgt um James, weil James wollte sich so ins Wasser stürzen und Oliver hält ihn so zurück, weil er Angst hat, dass Richard ihn quasi mit unter Wasser zieht oder so. Und alle haben halt immer noch Angst vor Richard, nicht um, sondern vor ihm, mehr als dass sie ihm helfen wollen. Und dann sagt Alex oder Alexander irgendwann so, bevor wir irgendwas tun, lass uns kurz mal nachdenken. Und warum sollten wir ihm eigentlich helfen? Hat er es nicht eigentlich verdient? Und ja, so diese gesamte Freundesgruppe entscheidet sich dann dazu, irgendwie nichts zu tun und lassen ihn einfach sterben. Holy shit. So, was geht ab? Das ist quasi euer Bruder.
Er hat halt, also auf der einen Seite, ja, er hat aber halt den auch mit Mord gedroht. Also er hat ja James wirklich unter Wasser gehalten und hat auch zu Oliver gesagt, ich bring dich um. Ich verstehe das, aber es ist schon sehr heavy. Und dann denke ich mir auch wieder, habe ich mir jetzt schon wieder gedacht, haben sie es vielleicht auch gemacht, weil sie auch ein bisschen zu sehr schon in ihren Rollen drin waren. Aber das rechtfertigt es ja auch schon wieder. Ich möchte es in keiner Weise rechtfertigen.
Voll. Also absolut verwerflich, was sie da machen. Und ich finde eine so eine Stelle aus der Szene super interessant, wo Oliver sagt, dass sich so die Erleichterung, als sie sich dazu entschieden haben, geschlossen quasi nichts zu tun, sich angefühlt hat wie so ein Opiat, dass es ihn so total, dass er das Gefühl hatte, dass er irgendwie so total beruhigt war auf einmal und dass sich alles so ganz, ganz taub angefühlt hat und dass quasi dieser moralische Aufschrei, den man eigentlich in dieser Situation hätte spüren müssen, dass sich das quasi so hat unterdrücken lassen von dieser Erleichterung, dass sie alle was zusammen machen, dass sie alle sich dazu geschlossen entschieden haben. Und er sagt so, there is no comfort like complicity. Es gibt quasi keine größere Wohltat oder nichts Gemütlicheres als so Zusammenhalt und Zusammenschluss in so einer Gräueltat.
Auch sehr creepy.
Es war einfach so, er sagt, it seemed that so long as we did it together, our individual sins might be abated. Solange wir das zusammengetan haben, sind unsere individuellen Sünden quasi abzutun. Und da wird so klar, wie toxisch und irgendwie ungesund diese Dynamiken in dieser Freundesgruppe sind, wie die so abhängig voneinander sind, wie die so zusammen verschmelzen, wie gar nicht mehr der individuelle moralische Kompass da irgendwie eine Rolle spielt, sondern einfach nur so dieser Zusammenhalt. Ja, und halt einfach auf Kosten von einem Menschenleben. Ganz, ganz verrückt.
Ja, bei den Zitaten wird mir auch total schlecht. Und ich finde, ich als lesende Person bin da natürlich mit mehr Rationalität rangegangen. Und ich dachte mir halt einfach, leistet dem Mann halt erste Hilfe und dann sagt wem Bescheid, dass der euch misshandelt. Und dann ist gut. So, voll. So, Punkt. So läuft das normalerweise ab. Naja. Also wenn Leute bei diesem Plotpoint wirklich crazy gehen und es total dumm finden, würde ich es auch verstehen. Aber weil ich es total interessant fand und die tiefen Emotionen der Schauspielkinder da total interessant finde, war ich natürlich immer noch hooked.
Ja, sie warten quasi einfach ab, bis Richard dann so seinen tatsächlich letzten Atemzug tut und rufen dann die Polizei und sprechen sich vorher ab und sagen, was sie quasi erzählen wollen und was sie nicht erzählen wollen und schieben einfach alle Sachen, die sie nicht erklären können, auf den Rausch von der Partynacht und so und reden sich selber so ein bisschen ein, dass es einfach ein unglücklicher Unfall war. Und trotzdem finde ich, ist so von Anfang an klar, dass es so Ungereimtheiten gibt. Also ich finde, Alexander weist das auch immer wieder auf, der ist so, woher kommt das Blut? Was ist passiert? Es ist nirgendwo Blut auf dem Steg. Also wenn er gestürzt wäre, dann hätte er irgendwo sehr aufkommen müssen und so. Also es kommt sehr früh, kommt irgendwie so dieses Mystery-Gefühl auf, irgendwas stimmt hier nicht. So, das war nicht einfach nur ein besoffener Egomane, der verunglückt ist, so, sondern irgendwas ist hier vorgefallen. Und diese gesamte Gruppe versucht halt kollektiv das einfach zu verdrängen. Und das funktioniert so semi-gut, vor allem in den Zeiten, wo sie halt getrennt sind, weil die quasi sich nicht mehr gegenseitig so richtig accountable halten können. Also im dritten Akt, im Höhepunkt, wird diese Gruppe erstmal für die Feiertage so aufgesplittet. Und da fängt so offiziell der Anfang vom Ende von dieser Freundesgruppe und dieser Dynamik, würde ich sagen, ist so direkt nach dem Tod von Richard.
Mhm. Und Oliver fährt auch nach Hause. Es wird so sehr viel über seine Familie erzählt. Ich fand es schon auch interessant, habe mich aber auch ein bisschen gefragt, wie sehr das für einen Plot jetzt gebraucht wurde. So. Aber es wurde schon sehr deutlich, er fühlt sich halt gar nicht verbunden mit seiner Familie und die Leute, also seine Gruppe, ist halt seine Familie wirklich. Und das macht es halt noch tragischer, dass gerade so quasi alles auseinanderfällt. Ja, und ich fand es auch sehr interessant, er hat nicht Meredith besucht in seiner Zeit bei der Familie, weil das so ein bisschen anklang. Die haben ja so ein bisschen was am Laufen. Und James kommt tatsächlich ihn besuchen aus heiterem Himmel, weil er nicht klarkommt. Und ich finde, es machen sich sehr interessante, auch persönliche Beziehungen auf. Ich finde, das hat Rio sehr gut gemacht, weil mich persönlich hat es auch sehr gepackt. Wenn gerade der Plot nicht super lief, haben mich die persönlichen Beziehungen auch total mitgenommen und interessiert. Ja.
Voll. Also zu dem Thema mit der Family Time von Oliver. Der wird sehr ausführlich auch auf so die irgendwie mentalen Lagen von seinen Schwestern eingegangen und so. Das nimmt irgendwie sehr viel Raum ein. Aber ich fand es trotzdem irgendwie spannend, Oliver noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Vor allem, weil er so deutlich wird, dass niemand aus seiner Familie so richtig nachvollziehen kann, warum der eigentlich diesen Abschluss anstrebt und warum der an diesem College ist. Und diese Verbundenheit, die er zu Shakespeare, aber eben auch zu seinen Kommilitoninnen irgendwie fühlt, ersetzt quasi dieses Familiengefühl, weil er sich mit denen irgendwie gar nicht verbunden fühlt. Und diese Sache mit Meredith und James, also dass er eigentlich zu Meredith wollte, sich dann aber für James entscheidet, ist, finde ich, so sehr bezeichnend für den weiteren Verlauf von dieser Geschichte. Also ich finde, der ist sehr aufrichtig mit seinen Gefühlen zu Meredith. Also der mag die voll und findet die total schön und irgendwie haben die eine gute Zeit zusammen. Und gleichzeitig ergibt sich halt so eine sehr intensive Zeit mit James, die er halt auf jeden Fall jederzeit vorziehen würde, bevor er James wegschicken würde, um zu Meredith zu sehen, sagt er lieber Meredith ab. Und ich finde, das wird für den Verlauf auf jeden Fall nochmal wichtig.
Und ich fand es auch sehr erfrischend, um ehrlich zu sein, weil ich nicht so viele Bücher gelesen habe, wo jetzt eine Person gleichzeitig für zwei Personen vielleicht was fühlt und wo das so aufgemacht wird und vor allem nicht für beide Geschlechter. Also finde ich es eigentlich sehr cool, dass Rio das irgendwie so macht. Ja.
Voll. Und gleichzeitig, finde ich, wird an diesem, also unter anderem an dieser Stelle, wo James so nachts auf einmal bei Oliver vor der Tür steht, auch nochmal so deutlich, wie krass diese Leute eigentlich leiden unter dem, was da passiert ist und auch unter dem Druck, diese Geheimnisse zu bewahren. Also ist er so auf einmal unangekündigt vor der Tür und sagt so, ich kann nicht mehr, ich musste jetzt wen sehen. Und er sucht halt ganz aktiv die Nähe von Oliver, weil die quasi geeint sind in diesem Geheimnis, was sie mit sich rumtragen. Und auch in der Zeit nach den Ferien, wo sie wieder am College sind, wird klar, niemandem geht es so richtig gut mit dem, was hier gerade abgeht. Und alle fangen an, so wirklich ernsthafte Spuren von dem aufzuweisen.
Und dann kommen alle wieder nach den Weihnachtstagen. Und es wird ein neues Stück inszeniert, also Lear von Shakespeare. Wie gesagt, ich bin kein Shakespeare-Experte. Aber es verschiebt sich einiges. Niemandem geht's gut. Und die Castliste kommt irgendwie ganz anders raus, als sie vorher war. Auch immer noch ohne Richard, was total neu und komisch für alle ist. Und auch die LehrerInnen spielen irgendwie mit. Also irgendwie versuchen die Richard zu ersetzen und schaffen es auch gar nicht so richtig. Ganz komische Situation. Und Oliver, ausgerechnet Oliver, es trifft auch immer ihn, findet beim Putzen im Schloss ein Beweisstück, weil es ist ein blutiger Hemdfetzen. Und er checkt natürlich direkt, dass es was zu tun hat, wahrscheinlich mit Richard, und dass irgendwer ihn vielleicht umgebracht hat, involviert war. Und er lässt es verschwinden.
Voll, ich würde einmal ganz kurz einhaken wollen. Einmal zu dieser Castliste. Es wird halt deutlich, dass der Tod von Richard ein riesengroßes Loch in der Dynamik hinterlässt. Und nicht nur, weil da halt ein Freund und irgendwie Mitbewohner gestorben ist, sondern weil er einfach ein Stück nicht mehr so besetzt werden kann, wie es eigentlich sonst besetzt werden würde. Der Hauptcharakter, der Main Character ist auf einmal, gibt es kein Schauspieler mehr für. Und die Lehrpersonen steigen auch so ein bisschen ein, weil immer deutlicher wird, dass die Studierenden irgendwie diese Konflikte vom Theater nicht mehr quasi von dem trennen können, was im privaten Leben passiert, und die wollen so eine Art Puffer darstellen. Zumindest habe ich das so verstanden. Mhm. Und Oliver findet das auch erstmal merkwürdig und sagt dann so, vielleicht merken die Lehrpersonen doch, dass hier was im Argen ist, und das ist so eine Art Schutzmechanismus für uns. Funktioniert auch nicht so richtig gut, würde ich auch mal behaupten. Mhm. Genau. Und zu dem blutigen Beweisstück. Oliver ist schockiert und überrascht und auch entsetzt und verdächtigt irgendwie als erstes Philippa, weil er sie irgendwie dabei erwischt hat, wie sie so an dem Ofen rumgestochert hat nach dem Tod von Richard. Aber er spricht mit niemandem darüber, was er gefunden hat. Er lässt das einfach still und heimlich verschwinden.
Und total beeindruckend fand ich das auch, weil an seiner Stelle wäre ich so, wer war das? Soll ich irgendwie einen Verdächtigen? Aber für ihn ist es keine Frage, er versteckt es direkt. Voll, und die Dynamik in dieser Gruppe ist so insane, wie er ohne zu zögern einfach das vertuscht, anstatt einmal zu hinterfragen, sollte ich vielleicht irgendwen konfrontieren?
Voll, weil er das ja so damit so auf sich nimmt, ne? Also er lädt so diesen Schuld ein Stück weit auf sich, indem er sich ja schuldig macht, weil er halt einfach Investigationen und Untersuchungen der Polizei behindert, so, und auch den Tod von einem Mitbewohner, einem Freund quasi ungeklärt lässt, um die anderen zu schützen und auch um Philippa zu schützen. Und er ist da so direkt sehr sauer auf sich, dass er sie überhaupt irgendwie in Betracht gezogen hat.
Und weil die Castlist sich ändert, ist James ja auch auf einmal voll der Bösewicht im Stück, was ihm in seinem Zustand gar nicht gut tut.
Voll. Alle sind ein bisschen dabei, den Faden zu verlieren, den Touch zur Reality verlieren, und es macht sich bemerkbar.
Vor allem bei James.
James hat einfach keine gute Zeit. Es geht dem Bro gar nicht gut.
Ja, und bei ihm verschwimmt irgendwie die Grenzen zu der Rolle Edmund, verschwimmen komplett. Und er macht was ich total out of pocket fand für ihn. Er hat nämlich im Kampf auf der Bühne, bricht er halt einfach Oliver die Nase und haut dem halt einfach ins Gesicht. Halt einer Person, zu der er eigentlich nie irgendwie, vor allem zu Oliver, nie schlecht ist in irgendeiner Weise. Ich fand es ist sehr bezeichnend dafür, dass es James einfach nicht gut geht, aber ich habe mir halt mehr und mehr, habe ich mir auch die Frage gestellt, ob nicht auch alle aus der Gruppe auch ein bisschen böse sind. Weil klar, die werden ein bisschen crazy, aber haben sie das vielleicht auch in sich? Ist James vielleicht gar nicht so gut, wie wir dachten?
Voll. Also ich finde, die Vielschichtigkeit von der Person wird hier auf jeden Fall irgendwie sehr verdeutlicht. Auch weil die Konfrontation, die danach stattfindet, super emotional ist. Also erstmal James bricht Oliver die Nase in seinem Kampftraining, und Oliver ist offensichtlich zu Recht schockiert und super sauer und lässt sich dann aber doch dazu überreden, mit James zu sprechen, nachdem er so ein paar Tage lang vor sich hin nicht geschmollt hat, aber so ein bisschen sich zurückgezogen hatte. Und die beiden haben dann ein sehr interessantes Gespräch. James ist total entsetzt von seinem eigenen Verhalten, und Oliver versucht so händeringend sauer auf James zu sein und sagt so, ich will dir das übel nehmen und ich will sauer auf dich sein und ich weiß, dass ich das Recht dazu habe, sauer auf dich zu sein, aber ich kann dir nicht böse sein, verstehst du, wie unfair das ist? So, er sagt ihm ins Gesicht, ich wollte sauer auf dich sein, aber weil ich das nicht kann, bin ich sauer auf mich selber. Verstehst du, wie unfair das ist? Du hast mir gerade meine Nase gebrochen. Was zum Fick? So, und dann sagt James so, er entschuldigt sich voll und es tut mir total leid. Und er sagt, ich weiß einfach nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich verstehe nicht, was falsch ist mit mir. Ich will gerade der ganzen Welt wehtun. Ich wollte dir noch nie in meinem Leben wehtun, und jetzt gerade bricht ja alles auseinander und ich habe so eine Aggression auf die ganze Welt.
Das hat mich ein bisschen genervt, weil er immer so auf Unschuldsnamen tut, James. Also ich verstehe, dass es ihm nicht gut geht, aber es nervt mich total, dass er nicht für sich selber einstehen kann und Accountability zeigen kann und sagen kann, okay, ich habe Scheiße gebaut. Sondern er sagt nur, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert. Das tat mir total leid für Oliver, weil das so ein bisschen klar macht, Oliver macht alles für James und vergibt James alles. Und James ist so, oh, upsi, wusste gar nicht, wie das passieren konnte.
Findest du, also nimmst du ihm, kaufst ihm das nicht ab, dass er da wirklich aufrichtig irgendwie...
Ich kauf ihm das ab, aber es nervt mich total an ihm, dass er dafür nicht gerade stehen kann und sagen kann, oh, hätte ich auch anders machen können. Sondern er ist nur so, ach, wusste gar nicht, was da passiert ist.
Er sagt an einer Stelle so, my name, dear Saint, is hateful to myself because it is an enemy to thee. Also mein eigener Name ist für mich hasserfüllt, weil er für dich ein enemy, ein Feindbild darstellt. Und ich war so, ja, es ist pathetisch und gleichzeitig ist es die, also so aufrichtig irgendwie um Verzeihung bitten und so sich selber dafür zu hassen, was man jemand anderem angetan hat. Ich glaube, aufrichtiger kann man es nicht. Zumindest hat sich das so für mich so angefühlt. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen gebrainwashed, aber ich würde James wahrscheinlich auch vergeben, dass er mir die Nase bricht.
Ich glaube, ich habe James einfach nicht so verziehen dafür. Ich glaube, ich habe es ihm nicht. Uh-oh. Ich fand die Entschuldigung nicht genug.
Ich finde, die beiden gehen aber da trotzdem recht schnell drüber hinweg, vor allem weil Oliver halt quasi einfach für James ja so einen Softspot hat und sagt so, okay, ich verzeihe dir das. Trotzdem wird immer deutlicher, da bahnen sich wirklich emotionale Kollapse zusammen. So, Alexander hat irgendwie auf einmal ein Drogenproblem entwickelt und overdosed irgendwie ganz tragisch. Es gibt so verschiedene Szenen, wo James und weibliche Personen aus der Gruppe irgendwie sich näher kommen, also auf eine romantische Art und Weise oder eben auch irgendwie im Schauspiel. Und Oliver entdeckt so das erste Mal, dass er extrem eifersüchtig ist und er forscht vielleicht nicht so richtig, aber entdeckt so ein bisschen seine Gefühle auch für James und dass sie irgendwie mehr als nur so freundschaftlich sind. Genau, und insgesamt wird diese emotionale Spannung, es lädt sich immer weiter auf, bis es halt so einen sehr tragischen Abschluss findet.
Oliver putzt weiter das Schloss. Und diese Rolle, weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, er findet Dinge. Und er findet schon wieder Dinge. Aber dieses Mal einfach in seinem Turmzimmer, was er mit James teilt. Und er merkt so, irgendwas ist komisch an James' Matratze. Ach, wenn ich komisch rede, dann ist das, weil ich noch nicht so ganz klar komme. Weil er findet einfach einen riesigen, blutigen so Bootshaken in der Matratze und er weiß halt sofort, was los ist. Also ihm geht es auch gar nicht gut, weil er weiß, scheiße, James, die Person, die mir total wichtig ist, hat halt einfach wen umgebracht. Also er kommt selber nicht drauf klar, aber trotzdem rennt er halt einfach wieder in diese Abstellkammer, wo er auch das andere Beweisstück versteckt hat und er stieß es halt weg, ohne zu zögern. Die Emotionen kochen hoch. Und sie führen halt dieses Stück auf und Oliver weiß halt, James hat Richard possibly umgebracht. Und sie während dieses Stückes konfrontieren sie halt einander. Und James gesteht halt auch die Tat und er sagt, ich hab dir das nur nicht erzählt, weil ich nicht wollte, dass du mich so siehst, dass ich das wirklich gemacht habe. Und ja, James beschreibt es halt, er hat Richard tatsächlich umgebracht, aber Richard hat ihn unglaublich provoziert. Also wirklich auf das komischste und ekligste und auf boshafte Art und Weise. Und hat ihn dann wohl provoziert letztendlich im Bootshaus ihn dann halt umzubringen. James wollte es auch nicht. Und während des Stückes, was sie dann weiter aufführen, gibt es noch einen Kuss zwischen James und Oliver, aber nur auf der Bühne. Und sie sehen die Cops neben der Bühne und Oliver ist direkt schon auf der Bühne klar. Ich weiß, was ich machen werde. Ich sag, ich war's.
Voll. Also tragischer kann eine Geschichte quasi nicht zum Ende kommen. Die Art und Weise, wie James beschreibt, was er getan hat, ist super herzzerreißend. Also er hat gesehen, wie Richard davon gestolpert ist. Ren hat ihn gebeten, hinterherzugehen, weil sie Angst hatte, dass Richard sich was antut. Er folgt ihm. Die beiden irgendwie geraten in Streit. Und dann schmeißt Richard mit so homophoben Sachen um sich und ist halt wirklich out of his mind drunk und gleichzeitig halt auch einfach wirklich böse. Also das hat sich ja vorher schon abgezeichnet, dass er wirklich auch einfach grausame Züge hat. Und die kommen da wirklich in den schlechtesten Arten und Weisen zum Vorschein. Und James sagt selber, ne, das weiß man auch immer nicht genau, wie wahrheitsgetreu das ist, aber sagt selber so von wegen, ich wollte die ganze Zeit weg und ich wollte das überhaupt nicht. Und ich hatte einfach Angst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er wird mich umbringen. Und dann habe ich quasi aus Gegenwehr ihn halt erschlagen. Und er meinte, ich dachte wirklich, ich hätte ihn erledigt und quasi endgültig umgebracht. Deswegen war er selber auch so schockiert, als er dann gesehen hat, dass Richard halt noch am Leben war und so. Genau, und das entlädt sich alles während der Intermission, während des Theaterstücks. Und auch nochmal hier so dieses total fiebertraumhafte von dieser Aufführung hat dieses Eingeständnis irgendwie auch nochmal so super auf so ein anderes Level gehoben, finde ich. Also es war so, wir sind in so einer riesengroßen Theaterszenerie, auch so ganz absurd mit so LED-Lichtern und keine Ahnung, was inszeniert war und sind halt in Character und reden in diesem sehr altertümlichen Englisch irgendwie miteinander und Shakespeares Worten und gleichzeitig ergibt sich daraus aber halt so ein Geständnis und Oliver weiß halt schon noch bevor der Vorhang sich schließt, dass er quasi die Schuld für die Tat auf sich nehmen wird. Was er auch tut. Es gibt so eine ganz, ganz kurze Beschreibung von dem Verlauf von dem Gerichtsverfahren und so. Und James versucht mehrfach, Oliver davon zu überzeugen, irgendwie sein Geständnis zurückzunehmen und so. Und Oliver sagt einfach so, lass mich das einfach für dich machen. Lass mich das für dich tragen, weil er auch Angst davor hat, was das Gefängnis mit James machen würde. Und irgendwie
er sagt halt, James würde das nicht überleben, aber er schafft das schon.
Voll. Also, dass er so ja, so mit der Zerbrechlichkeit von James irgendwie auch argumentiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, so ist es Liebe, ist es Wahn, was ihn dazu verleitet, das zu machen. Und alle anderen können das wirklich nur sehr schwer begreifen und akzeptieren es trotzdem irgendwie. Also Meredith nicht so richtig. Ich weiß nicht genau.
Meredith hat ja auch verpetzt, tatsächlich.
Genau.
Das kommt auch noch dazu.
Auch aus Sorge um Oliver und James, ne? Also irgendwie so, dass sie halt gemerkt hat, dass James irgendwie so ein bisschen den Faden verliert und rennt dann halt zur Polizei. Und ja, ich habe das gestern Abend zu Ende gelesen, dieses Buch. Und wenn das Ende gewesen wäre, das Ende, dann wäre das schon tragisch und herzzerreißend.
Aber ich wusste, dass dieses Buch uns nochmal so richtig hops nehmen wird und nochmal so richtig was raushaut.
Und es hat es getan.
Und es hat ja auch eigentlich keine Überraschung draus gemacht, denn es war von Anfang an klar, dass es eine Tragödie ist. Man wollte es nur nicht wahrhaben beim Lesen. Ich wollte es nicht wahrhaben.
Ich wusste, dass mein Herz nicht verschont bleiben würde. Und es wurde nichts wurde verschont, ja. Schrecklich. Oliver kommt nach 10 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei. Wir sind quasi mit der Geschichte wieder in der Gegenwart angekommen. Und er hat jetzt alles erzählt, er hat dem Cop nochmal alles offengelegt und die ganze Wahrheit, seine Wahrheit, geteilt und sagt, du kannst sicherlich verstehen, das ist das Einzige, was ich jetzt gerade machen will. James sehen es. Und dann schweigen alle und es ist betreten. Und dann sagt Philippa, Oliver, Ich wollte es dir nicht sagen, weil ich dachte, dann würdest du gar nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen wollen. James hat sich vor 4 Jahren das Leben genommen. Ich habe jetzt gerade im Studio Gänsehaut.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine krasse Reaktion auf einen Plot-Twist hatte. Ich habe halt, kennt ihr, wenn man so leise für sich schreit?
Ja.
Ich habe so das Buch von mir weggehalten und war so, nein, ich habe noch nicht mal direkt angefangen zu weinen, sondern ich war einfach nur schock.
Mein Herz, es wurde zerquetscht auf die schlimmste Art und Weise. James hat sich umgebracht, weil er die Schuld nicht tragen konnte. Er hat 6 Jahre lang versucht, Oliver davon zu überzeugen, quasi die Wahrheit zu sagen, um Oliver aus dem Gefängnis zu holen. Auf einmal war er nicht mehr da und ist nicht mehr zu Besuch gekommen. Hat Oliver nicht mehr besucht im Gefängnis. Und Oliver hat gedacht, das ist, weil James ihn zurückgelassen hat oder keine Ahnung was. Nein, es war, weil James es nicht mehr ertragen hat und sich auf die grausamste Art und Weise das Leben genommen hat, wie man sich in diesem Kontext nur vorstellen kann. Er hat sich an einem kalten Dezemberabend mit einer Dose Schmerztabletten, Schlaftabletten in einen See geschmissen.
Halt wie Richard.
Wie Richard. Und man hat nie seine Leiche gefunden.
Was ich aber mit mehr Abstand sagen kann, was ich finde, was die Autorin gut gemacht hat, den Plot-Twist habe ich nicht kommen sehen. Und ich finde es halt insane, dass die Dynamiken der 2 Figuren sich halt einfach gegenseitig doch so geclasht haben, dass eine Person davon am Ende doch auch tot aus der Geschichte gegangen ist.
Mhm.
Weil der eine zu gutmütig sein wollte und der andere hat sich zu schuldig gefühlt. Einfach beide zu gut. Warum? Naja, das sei dahingestellt, ob sie beide auch so gut sind. Wir kriegen ja auch nur begrenzt die Sichtweise von Oliver. Und ich habe aber noch mehr zum Ende zu sagen. Denn das Einzige, was übrig bleibt für Oliver, ist sein Abschiedsbrief. Natürlich ein Shakespeare-Zitat. Wer hätte das gedacht? Und er merkt aber direkt, das ist was, das hat er mir schon mal auf einem Strand irgendwo an einem weit weg Ort im Urlaub gesagt und mir zitiert. Und Oliver checkt halt direkt, James muss nicht unbedingt tot sein. Das Ende habe ich dann nicht so ganz verstanden, aber hey, nicht verzagen, denn ich habe ein Reddit und Goodreads Deep Dive gemacht, um halt Interpretationen zu lesen von anderen Leserinnen, damit ich halt Bescheid weiß. Und die Erklärung, die mir am meisten Frieden gibt mit diesem Buch, ist tatsächlich, James ist nicht tot, er lebt woanders weiter, also er hat seinen Tod gefaked, aber der James, also die Person James, die Oliver kannte und die wir kennen, die hat er quasi umgebracht. Und er lebt irgendwo in Frieden sein Leben weiter, aber er kann das nicht mehr mit den alten Strukturen und mit seinem Trauma. Und er kann sein Leben auch nicht mehr mit Oliver weiterleben.
Es ist so traurig. Es ist wirklich, die Vorstellung, dass jemand sein Leben für 10 Jahre lang aufgibt aus Liebe, aus dem Bedürfnis, eine andere Person zu schützen und es dann alles für nichts ist. Mein Herz ist gebrochen. Ich fand es so tragisch. Ich muss sagen, ich habe diesen Abschiedsbrief nicht ganz verstanden. Also ich habe so die emotionale Tragweite davon verstanden. Ich fand dieses, man hat seine Leiche nie gefunden, hat so Raum für Spekulation gelassen. Und gleichzeitig fand ich so eine Stelle sehr aussagekräftig, wo Philippa gesagt hat, wir als Schauspielende, wir fühlen alle Emotionen immer zweimal. Einmal die als Charakter und einmal als persönliche, also als eigene individuelle Emotion. Wenn wir unsere Emotionen schon doppelt gefühlt haben, James hat immer alles vierfach gefühlt. Und das hat sich für mich so angefühlt, als würde es quasi gar keinen Weg um diesen suizidalen Kontext herumgeben, also dass er quasi diese Schuld so vierfach stärker gefühlt hat als alle anderen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, also ich würde viel dafür tun, um den beiden ein Happy End zu verschaffen. Und unabhängig davon, ob James jetzt lebt oder quasi nur so symbolisch sein Leben mit Oliver abgelegt hat.
Was auch crazy wäre. Also sorry, aber wenn du einen symbolischen Suizid machst, wäre auch insane. Also das habe ich mir schon gedacht. Ich fand die Erklärung sehr interessant, aber ich dachte mir so, James, come on, das wäre schon crazy.
Ja, es ist auf jeden Fall, sie werden halt nicht glücklich zusammen.
Und sie hatten halt auch keinen, sie hatten keinen Punkt im echten Leben, wo sie wirklich mal so halt eine Lover-Phase hatten oder halt wirklich mal getestet haben, wie das ist.
Ja.
Sondern halt nur auf der Bühne.
Ja.
Damn.
Christina, wie geht es dir, nachdem wir dieses Buch jetzt so seziert haben? Hat dir das ein bisschen die Last genommen, von der du gesprochen hast?
Ich fand es total schön, über alles zu reden. Aber das hat das Ende irgendwie noch nicht weggenommen und ich glaube, dass ich daran auch bestimmt noch so eine Woche zu kauen habe, bis so sich das, diese Last von meiner Brust gehoben hat. Aber ich finde es andererseits auch total schön, dass ein Buch mal wieder so viel bei mir ausgelöst hat und dass man da so viel drüber reden kann, weil es ist wirklich multidimensional,
ja,
in jeder Weise.
Es halt auf jeden Fall nach. Und ich wollte noch so ganz kurz ein paar Sachen ansprechen, die ich irgendwie als so, jetzt kommt mein Nerd, mein innerer Nerd sehr doll zum Vorstellen, aber was ich so strukturell auch interessant fand, also man hat ja diese extremen Parallelen zu Shakespeare im Aufbau, in dem, dass natürlich irgendwie Shakespeare zitiert wird und so, aber eben auch, dass man halt diese sehr überzeichneten Personen hat und dass man weiß, es ist eine Tragödie und wir wissen, das Outcome von einer Tragödie ist nie ein Happy End und so. Wie fandest du, hat sich das auf die Wahrnehmung von dem quasi ausgewirkt, was du am Ende quasi mitgenommen hast? Hast du da irgendwie, hättest du das vorgezogen, wenn es anders gewesen wäre oder hat es für dich irgendwie damit reingespielt, dass es so hängen geblieben ist?
Meinst du die Vorhersehbarkeit, dadurch, dass es Shakespearean war?
Voll, aber auch so dieses sehr eigenartige, diese eigenartige Art und Weise von einem Metadrama quasi, also ein Drama in der Form von, also so wie es aufgebaut wurde.
Ich ohne komplette Kontaktpunkte mit Theater fand es, glaube ich, total interessant. Und ich habe selbst manche Shakespeare-Passagen gar nicht verstanden. Ich mochte das Buch trotzdem. Also voll. So an alle Shakespeare-Laien da draußen, so ist es okay. Und auch die Vorhersehbarkeit dadurch, dass ich schon ein bisschen wusste, dass es eine Tragödie ist und dass man wusste, dass im zweiten Akt irgendwie wer stirbt und so. All diese Vorhersehbarkeit war da ja reingestreut, aber es hat meine Leseerfahrung halt nicht gestört. Und das finde ich halt eigentlich spricht sehr für das Buch.
Voll. Ich finde, das wird auch innerhalb der Geschichte mehrfach reflektiert. Es gibt eine so eine Stelle, wo der Polizist Oliver fragt so, gibst du Shakespeare für irgendwas von dem hier die Schuld, von dem, was passiert ist? Und Oliver sagt, ich gebe ihm für alles, also für alles, was passiert ist, die Schuld. Wir haben seine Sprache wie eine Zweitsprache gesprochen und seine Gedicht und seine Werke wie eine Zweitsprache gesprochen und haben uns selber und die Realität damit verloren. Und dann sagt er, you can justify anything if you do it poetically enough. Und ich war so, oh mein Gott. Du kannst alles rechtfertigen, wenn es nur poetisch genug ist. Die Bedeutsamkeit von Literatur und von Kunst und was es mit der Person macht und mit dem moralischen Verständnis und so ist hier so krass im Vordergrund. Das fand ich so berührend. Und ich habe mir gedacht, so einmal in meinem Leben so eine Passion fühlen. Für irgendeinen Inhalt.
Rosa, please not, weil wenn das das Outcome ist, dann wünsche ich dir das nicht.
Okay, Leute, ich werde jetzt auch hier Shakespeare-Freak.
Ich habe es auch in vielen Goodreads-Rezensionen gelesen, dieses Zitat. Und ich glaube, es hat sehr viele Leute berührt. Und ich kann ja auch sagen, es hat mich berührt als Person, die halt gar keine Kontaktpunkte damit hatte. Und aber auch Leute, die, glaube ich, Theater mögen, so wie ich es gelesen habe oder jetzt von dir gehört habe. Und ja, es klärt auch ein bisschen die Frage nach, wer Schuld hat. ich glaube, es war wirklich einfach crazy Grenzenverschiebung, die da an dem Theatercollege passiert ist. Ja.
Vielleicht auch ganz abschließend, ich finde diese Schuldfrage hier super spannend, weil eigentlich so der Main Point von so einem Krimi oder von so einer Mystery-Geschichte ist ja meistens herauszufinden, wer hat es getan. So, wer ist schuld an dem Ganzen, wer ist hier der Mörder? Und darum geht es in dieser Geschichte eigentlich gar nicht. Also, weil wir finden dann heraus, wer es getan hat, und das ist total irrelevant für das Outcome, weil auf der einen Seite sind alle irgendwie schuld, weil niemand geholfen hat, dann ist James schuld, wenn er es aus Notwehr gemacht hat. Hat Richard das verdient? So, diese ganzen großen Fragen werden da irgendwie aufgemacht. Und es ist total unnötig für das oder total unbedeutend für das, was am Ende quasi mit unseren Figuren passiert. Und die anderen Fragen, die sich um diese Geschichte herum bilden, sind halt viel wichtiger, was ich in so einem Kontext von einem Krimi total spannend finde. Also, wieso, was ist hier Kunst und was ist der Künstler? Was ist Liebe? Was ist Familie? Was ist Freundschaft? Und wie weit geht man für so eine Passion? Und ist das überhaupt eigentlich, geht es hier noch um Schauspiel? Ist es überhaupt noch eine akademische, geht es hier noch um Ausbildung? Ist das schon Indoktrination? So, wann ist es Religion? Wann ist es irgendwie Sekte? Und keine, also so diese ganzen großen Fragen drumherum sind so viel wichtiger als die Frage nach der Schuld. Und das finde ich einzigartig und wirklich, wirklich gut gemacht.
Mhm. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ich war so, Rio, die Autorin, war ja im Theaterbusiness. Ich war so, was hast du erlebt?
What happened to you?
Nein, es ist ja ein fiktiver Roman, aber trotzdem, ja, fand ich das sehr interessant. Also auf jeden Fall crazy Fantasie und ich finde es total krass, dass sie so Schauspiel und diesen Roman einfach gemerged hat und dass das Baby war.
Als Debütroman. Das ist der erste Roman, den die veröffentlicht hat. Wahnsinn. Mhm. Also ich finde, das ist ein wirklich starkes Erstlingswerk. Ich finde, um auf die Frage von unserem kleinen Net-to-Know-Beitrag zurückzukommen, ich finde, das ist überhaupt nicht angestaubt. Ich finde, das hat immer noch super viel Relevanz. Ich finde, das Thema Gender, irgendwie Identität, Queerness und so weiter, so sehr, nicht beiläufig, aber so unaufdringlich aufgearbeitet wird. Ich finde, das hat ganz, ganz viele starke Seiten. Ich habe gerade schon das Gefühl, ich gehe schon in die Rezension. Willst du noch was abschließend sagen oder wollen wir einfach in unser Fazit rein?
Sehr gerne ins Fazit.
Gute Seiten, schlechte Seiten.
Ja, Christina, hau mal raus.
Ja, wir haben, glaube ich, schon sehr viel debattiert oder ich habe auch schon in der Folge voll viel genannt, was ich gut fand. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt, den werde ich auch nennen, das ist immer noch das Klischee von Meredith als Sexsymbol, fand ich, hätte man ein bisschen runterschrauben können, weil ich habe verstanden, dass es extra ein Klischee ist, aber ich fand es halt einfach zu stark ausgearbeitet und dafür war der Roman sehr progressiv und das fand ich dann halt noch sehr nervig einfach für die Leseerfahrung, was ich gut fand. Die Charaktere tatsächlich. Auch Oliver letztendlich, obwohl ich am Anfang dachte, ich muss ein bisschen warm mit ihm werden. Und letztendlich hat mich einfach das ganze Drama, also das, was dieses Buch wirklich sein soll, ein Drama, hat mich total mitgenommen. Und ich fand es einfach total schön, dass es so eine emotionale Geschichte war und dass ich auch letztendlich so viel gefühlt habe. Und das nehme ich da voll raus mit. Und das poetische Setting und auch der poetische Schreibstil hat mir sehr viel gegeben und war für die Leseerfahrung voll schön. Auch abseits von Shakespeare war es sehr schön geschrieben.
Voll. Ich kann mich da nur anschließen. Also ich muss sagen, mir fallen sehr, sehr wenige Sachen ein, die ich kritisieren würde. Also es geht sehr nah an eine 5 von 5 Sternen bei mir. Ich fand auch, dass die weiblichen Charaktere teilweise ein bisschen wenig ausgefüllt waren. Also während Philippa irgendwie noch interessant war, in der Hinsicht, dass sie so nicht so kategorisierbar war, also dieses Androgyne und irgendwie so ein bisschen dadurch vielleicht einzigartigere, waren halt Bran und Meredith waren halt schon echt runtergekocht. Da finde ich, hätte man einfach ein bisschen mehr, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe einbringen können. Genau. Und ich fand es manchmal ein bisschen schwer zu, also es war schon ein bisschen schwer zu folgen. Ich glaube, wenn man vielleicht Probleme damit hat, diese ja gestochenere Sprache oder so ein bisschen gehobenere Sprache, gerade im Englischen. Also ich finde, das Buch muss man eigentlich auf Englisch lesen, weil ich finde, die Übersetzung kann da eigentlich nur was falsch machen. Ich finde, dafür ist der Schreibstil viel zu elegant. Aber ich glaube, da muss man sich drauf einlassen können, auch auf dieses Vers, auf diese Versform und so weiter. Ist für mich jetzt kein Kritikpunkt, würde ich aber trotzdem irgendwie so den Leuten in die Hand geben wollen. Auf der positiven Seite, auch was du gerade gesagt hast, total atmosphärisch dieses Buch, super, super spannend. Das Pacing hat mich super gut durchgetragen. Ich fand diese Meta-Struktur irgendwie spannend, also dass es eine Tragödie im wahrsten Sinne des Wortes war, während es halt Tragödien behandelt hat, dass das Buch an sich ein Spiegelbild der Geschichte war und der Tropes, die quasi in den einzelnen Theaterstücken behandelt wurden und so weiter. Ja, es hat auf jeden Fall mein Literatur-Nerd-Herz berührt. Und ja, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr lange noch über dieses Buch nachdenken. Und der Nachhall, der Impact ist riesig.
Und ein total tolles Buchclub-Buch, glaube ich.
Voll,
weil jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, es gibt so viel, was man darüber auseinandernehmen kann. Ja.
Ganz, ganz herrlich. Ich habe das Gefühl, es hat mir gerade sehr gut getan, dass wir das nochmal auseinandergenommen haben, weil ich, als ich es durch hatte, ganz, ganz viel Redebedarf hatte. Ja, falls ihr da draußen das auch gelesen habt und euch auch mitteilen wollt, lasst uns gerne wissen. Wir freuen uns immer, von euch eure Einschätzungen zu hören und auch gerne eure verrücktesten Theorien zum Ende. Das ist ja
sehr gerne
debattierbar.
Ich weiß auch letztendlich nicht, ob es hätte sein müssen. Ich würde es vielleicht sogar zu den schlechten Seiten hinzufügen, weil ich mir denke, Rio hätte es halt nicht machen müssen und wir sitzen jetzt hier und wir haben keine Ahnung, was wir damit, wie wir uns darüber fühlen sollen.
Dass es so offen war, würdest du als schlechten Aspekt machen?
Ja, ich glaube schon, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll.
Oh, ich glaube, sie wusste ganz genau, was sie da tut. Sie hat das genau für uns, für Leute wie uns, hat sie das Ende so geschrieben, damit wir auf Reddit und Co. in den Foren richtig doll diskutieren können und man zieht so an den Heartstrings, weißt du, es ist so, man lässt so den letzten kleinen Funken Hoffnung, den Schimmer, den lässt man nicht erlischen. Die weiß ganz genau, was sie da tut.
I hate it and I love it. Habe ich auch, meine Lieblings-Goodreads-Rezension war auch einfach, ich liebe und hasse dieses Buch so sehr.
Ich weiß nicht, ob ich es küssen oder töten möchte. Es ist einfach, ja, es wird es auf jeden Fall noch sehr lange begleiten. Mir hat das voll gut getan, das nochmal zu sezieren. Was würdest du denn sagen, würdest du das anderen auch empfehlen?
Ja, ich hoffe tatsächlich, also ich empfehle es Leuten, die Bock auf ein bisschen Schauspielbuch haben, würde ich es auf jeden Fall empfehlen und dann würde ich es auch uneingeschränkt empfehlen. Und dann hoffe ich, dass ihr auch so viel Redebedarf darüber habt wie wir.
Genau. Von mir auch eine definitive Leseempfehlung. Und ja, es war ganz herrlich. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Besprechen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf radioq.de und Spotify. Für mehr Rezension und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram. von.allen.seiten.podcast.